Radio Werkgang.
Features der Katholischen Medienakademie.
Herzlich willkommen bei Radio Werkgang. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer, Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Gerhard Tschugurl. In Österreich wirken derzeit rund 4.900 Ordensbrüder und Ordensschwestern. Es gibt hierzulande insgesamt 109 weibliche und 86 männliche Ordensgemeinschaften. Ende November trafen Angehörige von Ordensgemeinschaften im Kardinal-König-Haus in Wien-Hietzing zu ihrer Herbsttagung zusammen. In diesem Rahmen wurde verkündet, dass Männer- und Frauenorden künftig unter einem gemeinsamen Dach der Ordenskonferenz Österreich organisiert sein sollen. Neuer designierter Vorsitzender ist Erzabt Corbinian Birnbacher. Neue Stellvertreterin ist Schwester Franziska Bruckner. Das Motto der Tagung lautete: Das gar nicht so einfache Leben. Erste Rednerin war die in Deutschland medial bekannte Dominikanerschwester Jordana Schmidt. Die 50-Jährige erzählte in ihrem Vortrag mit dem Titel »Einfach Dasein« von ihren Anfängen im Kloster, wie sie spirituellen Machtmissbrauch überlebte und überwand und wie sie heute als Nonne und Kinderdorfmutter lebt.
Also die werden groß werden bei mir, hoffentlich, und dann werden sie immer in Beziehung zu mir bleiben. Also meine Mitschwestern, die das schon hinter sich haben, die jetzt in Rente sind, die haben ihre Kinder und Enkelkinder und telefonieren regelmäßig und helfen aus Krisen, freuen sich an den Neuigkeiten, die es gibt. Die gehören jetzt zu meinem Leben, diese Kinder.
Schwester Jordana ist ein ungewöhnlicher Name für eine ungewöhnliche Frau. Den Namen hat sie gewählt, als sie in den Orden der Dominikanerinnen von Bethanien eintrat.
Ich habe die Legende vom Jordan von Sachsen, dem zweiten Ordensmeister nach Dominikus, gelesen. Der hatte irgendwie 1000 Novizen eingekleidet und hat mich sehr fasziniert. Dann kam mir so die Eingebung, ach, du könntest Jordana heißen. Und dann habe ich gesagt, okay Jordan, wenn bis zu dem und dem Datum eine Kandidatin da ist für unseren Orden, zeig mal, was du kannst, dann heiße ich Jordana. Und die Kandidatin kam und ich hieß Jordana.
Die Ordensfrau ist seit 2012 auch mehrfache Mama. Ihre Kinder, so nennt sie liebevoll ihre Schützlinge in Bethanien, Kinder- und Jugenddorf, in Schwalmtal bei Düsseldorf. Dort kümmert sie sich um das Wohlergehen von 4 Kindern. Vor Weihnachten kommt vermutlich noch ein 5. dazu. Ihre Jüngste, sie ist nun knapp 2 Jahre alt, hielt sie kurz nach der Geburt erstmals im Arm.
Die beiden Jüngeren sagen Mama, wobei die Jüngste jetzt gerade anfängt, Anana zu sagen, also wo ich jetzt hintergekommen bin, dass das Jordana heißen soll, weil die anderen größeren schon Jordana alles sagen und auch meine Mitarbeiter ja. Und sie wechselt so ein bisschen. Aber für sie bin ich natürlich Mama, sie kennt nichts anderes. Es gibt doch keine Mama und das Bedürfnis eines Kindes, Mama zu sagen, ist schon hoch. Von daher sagen meine beiden Jüngsten, die eben keine Mamas zu Besuch haben, auch Mama, wenn sie möchten. Und die Großen, denen habe ich das immer wieder mal erlaubt, auch den beiden Jungs damals. Wenn ihr das Bedürfnis, über den Spielplatz zu rufen, also Mama über den Spielplatz zu rufen habt, dann macht das einfach. Ja? Es muss keiner von außen wissen, dass ich nicht Mama bin. Das hat auch was mit Schutz des Kindes zu tun.
Nicht selten sorgt diese Familienkonstellation für Verwirrungen, wie die 50-Jährige erzählt.
Zum Beispiel, wenn wir auf Ferien sind, dann werde ich schon immer schräg angeguckt, weil die Kinder auch unterschiedliche Hautfarben haben bei mir, wie ich denn wohl zu so unterschiedlichen Kindern komme. Und das Fragezeichen lasse ich denen.
Vorgezeichnet war der Weg zur Ordensschwester nicht. Schwester Jordana Schmidt wurde 1969 in Grevenbroich im Nordrhein-Westfalen geboren. Sie hat 3 Geschwister und wurde katholisch sozialisiert. Eigentlich wollte sie Kinderkrankenschwester werden. Doch bis zum Start der Ausbildung hatte die damals 17-Jährige noch ein Jahr zu überbrücken. Ein Besuch bei einer Freundin, die einige Zeit in einem Kloster in Dänemark lebte, änderte alles.
Es war ein wunderschönes Anwesen, altes Wasserschloss mit einem Wassergraben, also aus 1100 in der Nähe der Ostsee gelegen, alles wunderschön. Und ich durfte in alle Türen rein, wo sonst Zugang verboten für andere stand. Das war schon mal was Besonderes. Und diese charismatische Ordensfrau hat mich dann wirklich auch ja, so eingefangen und hat gesagt, hier, du bist auch berufen und hast du nicht auch Lust einzutreten? Da bin ich erst ins Denken gekommen, dass das ja überhaupt eine Option wäre.
Ihre Eltern bestanden darauf, dass sie zunächst ihre Ausbildung zur Kinderkrankenschwester abschließen sollte. Die Entscheidung für oder gegen ein Klosterleben fiel ihr nach dem Abschluss schwer. Sie war verliebt, wünschte sich später eigene Kinder. Aber sie fühlte sich auch an jenes Versprechen gebunden, das sie im dänischen Kloster gegeben hatte. Als sie dann 1990 mit 21 Jahren tatsächlich eintrat, hielten das viele für eine Phase.
Also ich habe schon so ein bisschen in zwei Welten gelebt. Also ich war jetzt nicht die Fromme, ich bin nicht ständig in die Kirche gerannt und auch von meinem Kleidungsstil war ich absolut nicht so, dass man denken würde, ich wäre besonders konservativ. Von daher haben die das so hingenommen, andere sind irgendwie zu einem Auslandsjahr nach Afrika aufgebrochen und ich habe gesagt, ich gehe halt ins Kloster. Das wurde, glaube ich, eher so abgetan, ja, dann kommst du irgendwann wieder, probier das ruhig mal aus. Ich glaube, so richtig ernst genommen hat das keiner, dass das was für mich wäre, weil ich viel zu lebensdurstig war und Kinder haben wollte.
Anfangs gefiel ihr das Klosterleben dort gut, doch Schritt für Schritt wurden die Regeln strenger und ihr Leben fremdbestimmt.
Was ich lesen sollte, wie ich zu beten hatte, wann und wo, wann ich zu schweigen hatte, wann ich reden durfte. Kontakte nach außen waren verboten. Es gab natürlich kein Radio, kein Fernsehen, keine Zeitungen, E-Mails, erst recht nicht, von Handys ganz zu schweigen. Auch nicht das kleinste selbstgemalte Bild durfte ich ohne die Erlaubnis der Oberen verschenken. Dann gab es nämlich Ärger. Entweder durch heftiges Zurechtweisen, gerne auch vor anderen Schwestern, mal durch Ausschluss aus der Gemeinschaft, mal durch Liebesentzug, Einschränkungen im Essen.
Das Wort der Äbtissin war das Alpha und das Omega. Kritik galt als Versuchungen vom Teufel, gegen die man beten musste. Der spirituelle Machtmissbrauch, wie Schwester Jordana das heute nennt, führte dazu, dass auch andere Schwestern gedemütigt wurden.
Eine demente Schwester wurde dahingehend in Zaum gehalten, dass sie entweder eingesperrt oder ausgesperrt wurde. Etwas, was ihr stets Panik bereitete. Und in einem solchen Ausschluss in den Garten, während einer Laudes, ich höre sie noch an der Tür rappeln, verstarb sie. Natürlich wurden diese Umstände vertuscht. Wir schwiegen, lange, ein geschlossenes System.
Schwester Jordana betont, dass hierarchische Systeme, egal wo, grundsätzlich für Machtmissbrauch anfälliger seien. Ihr gefällt die Herangehensweise bei den Dominikanern, bei denen ein Ordensoberhaupt nur für einige Jahre gewählt ist. Die Möglichkeit, offen miteinander zu kommunizieren, sei ein wichtiges Mittel gegen Machtmissbrauch.
Prävention beginnt da, wo darüber gesprochen wird. Wir werden nie Missbrauch verhindern können, auch keinen Machtmissbrauch. Aber indem ich einordnen kann, was da passiert und Worte dafür finde, ist schon erster Schritt getan.
Doch Täter und Täterinnen nützen ihre Macht, um genau diese offenen Gespräche zu unterdrücken.
Ich musste auch erstmal eingestehen, dass ich das habe mit mir machen lassen, ja, obwohl ich eine gestandene Persönlichkeit bin. Und das ist dann wiederum auch die Scham zu überwinden, dann trotzdem drüber zu reden. Und da kenne ich einige, die gestandene Persönlichkeiten sind und Dinge erfahren haben, ja, die sie dann klein machen. Das ist die Kunst der Täter.
Das Thema Machtmissbrauch verfolgt sie bis heute. Noch immer würden sich Mütter von Schwestern an sie wenden und hilflos fragen, was sie tun sollten. Ihren Glauben hat sie, trotz dieser harten Zeit, stets behalten.
Das ist mir wahrscheinlich geschenkt worden. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gemacht. Es ist mir gegeben worden, dass ich das gut unterscheiden konnte, dass das diese Frau war und dieses System und nicht Gott.
Nach 4 Jahren verließ sie 1994 die Ordensgemeinschaft in Dänemark, die sich nach Austritten von Mitschwestern, Briefen nach Rom und dem Amtsentzug der Äbtissin neu gründete. Sie lernte eine ganz andere Ordensgemeinschaft kennen und konnte sich sogar einen lang ersehnten Wunsch erfüllen.
Ich glaube, die Äbtissin wollte mich auch ein bisschen loswerden, weil ich war schon auch dann, ich habe schon gezeigt, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist und war nicht so leicht zu führen. Von daher hat sie mir erlaubt, ein Praktikum zu machen bei Schwestern, die ein Kinderdorf hatten. Das war immer mein Wunsch, Kinderdorf. Von klein an hatte ich das irgendwie in meinem Kopf. Und wir haben gezielt nach Schwestern, Ordensfrauen gesucht, die ein Kinderdorf haben und sind durch Zufall auf meine jetzige Ordensgemeinschaft gestoßen. Also das war Glücksgriff.
Schwester Jordana, die auch eine Ausbildung zur Heilpädagogin und Familientherapeutin gemacht hat, arbeitete von 2002 bis 2012 als Erziehungsleiterin im Bethanien-Kinderdorf in Schwalmtal. Die Sehnsucht, eine eigene Kinderdorffamilie zu haben, war groß. Doch erst musste sie ihre Mitschwestern überzeugen, denen es anfangs schwer fiel, eine ihrer Jüngeren ziehen zu lassen. Denn ein traditionelles Ordensleben führt sie nun nicht. Ihren Habit trägt sie zu besonderen Anlässen, sie ist oft in Zivil unterwegs. Auch damit die Kinder von anderen nicht gleich als Heimkinder angesehen werden.
Also turbulentes Großfamilienleben. Als Kinderdorfmutter beginnt natürlich der Tag damit, dass das erste Kind wach wird. Und meine Jüngste hat mich lange sehr oft in der Nacht geweckt. Um 6 werden die Größeren geweckt, die zur Schule gehen. Die sind aber dann auch um 7, 10 nach 7 aus dem Haus, weil dann die Schulbusse gehen. Und dann habe ich viel Zeit mit meiner Jüngeren, sie fertig zu machen, mit ihr zu frühstücken, sie zum Kindergarten zu bringen. Das ist aber auch erst seit ein paar Wochen so. Da muss ich erst die neue Freiheit genießen, ein paar Stunden ohne Kinder im Haus zu haben. Da werden dann Dinge geregelt. Also ich bin sehr hausfraulich veranlagt. Ich liebe das total, Marmelade zu kochen und Chutneys und weiß ich nicht was. Ich habe einen großen Garten. Wir haben 4 Hühner und 2 Meerschweinchen und Kaninchen und einen Kater. Und die müssen auch morgens erstmal versorgt werden. Wir haben Besprechungen. Also die Institution Kinderdorf verlangt natürlich auch meine Präsenz. Dann kommen die Kinder nach Hause. Ich habe gekocht. Das lasse ich mir auch meist nicht nehmen. Das mache ich ganz gerne. Dann gibt's Hausaufgabentermine. Eigentlich normaler Familienalltag.
Schwester Jordana sieht ihre Aufgabe als Erziehungsleiterin und Kinderdorfmutter als Berufung, als intensive Gotteserfahrung. Mit ihrem Konvent ist sie in regelmäßigen Austausch. Einmal pro Woche übernachtet sie auch dort. Die Ordensfrau ist in Deutschland medial präsent. Sie reiste mit einem TV-Moderator durch die Türkei, den Libanon und das Westjordanland nach Israel, hat 2 Bücher geschrieben und sprach 4 Jahre lang das Wort zum Sonntag in der ARD. Sie spricht gerne über den Alltag und auch Auszeiten mit den Kindern.
Na, dieses Jahr waren wir in Österreich, tatsächlich in Osttirol, auf einem Bauernhof das erste Mal und sind da die Berge raufgekraxelt und das war ganz wunderbar. Für nächstes Jahr wissen wir es noch nicht ganz genau. Wir wollen vielleicht mal in den Süden, Kroatien oder so. Wir brauchen halt immer ein großes Haus. Wir sind, wenn wir verreisen, dann auch 9 Leute. Und das ist auch nicht immer so leicht zu finden, vor allen Dingen für das Budget, was wir haben.
Die Kinder, die Schwester Jordana und die anderen Kinderdorffamilien betreuen, kommen aus schwierigen Verhältnissen. Einige wurden schlecht versorgt, andere misshandelt. Viele haben eine Fülle an negativen Erfahrungen erlebt, suchen nach Halt und tun sich schwer, Vertrauen aufzubauen. Einige Kinder testen Grenzen aus, wollen prüfen, ob man sie trotz allem liebt. Darunter leiden dann aber alle anderen.
Ich habe es erfahren selber, als ich 2 Kinder auch loslassen musste, weil sie eben nicht mehr in das familiäre System passten, was sehr viel Intensiveres benötigten, wo dann auch entschieden wurde, dass die in eine andere Einrichtung wechseln müssen. Zum einen bin ich froh, dass jemand anders die Entscheidung trifft, weil wenn man in enger Beziehung ist, dann fällt es einem schwer zu sagen, nee, jetzt nicht mehr. Zum anderen ist es auch sehr schwer.
Mit den beiden Buben ist Schwester Jordana immer noch in Kontakt. Sie hat ihnen einen Adventkalender gemacht, besucht sie, schreibt ihnen Karten. Das ist Liebe, sagt Schwester Jordana. Sie hofft, dass die Buben finden, was sie brauchen. Was macht denn die Vielbeschäftigte, um einmal abzuschalten? Sie liest viele Krimis, am liebsten Ostfriesen- und Schwedenkrimis. Gerne musiziert sie auch mit den Kindern. Ein Genre schätzt sie besonders.
Ich höre tatsächlich gerne Klassik. Mein Baby ist auch damit aufgewachsen, also die habe ich immer in die Wiege gelegt mit klassischer Musik. Vielleicht sind die auch alle so musikalisch, deswegen bei uns heißt das die Sonntagsmusik, weil sonntags zum Frühstück gibt es immer klassische Musik.
Sie hörten einen Beitrag von Lydia Steininger und Sandra Knopp. Der Vortrag von Pater Jakob Deibel aus dem Stift Melk stand unter dem Motto »Einfach öffnen«. Der Ordensmann ist Theologe, Philosoph und war 2018 Gastprofessor in St. Anselmo, der Internationalen Hochschule des Benediktinerordens in Rom. Für ihn ist klar, das Klosterleben sei nie ein Leben für sich alleine, sondern immer in Offenheit mit anderen Menschen zu leben. In der Ordensregel des heiligen Benedikt sind Ordensgemeinschaften dazu angehalten, eine offene Gemeinschaft zu sein. Der Tisch des Abts sei mit Gästen und Pilgern zu teilen, auch zur unvorteilhaften Stunde. Der Philosoph Simon Varga ist unter anderem Lektor am Institut für Philosophie der Universität Wien. Er hat mit Jakob Deibel über die Bedeutung von Kirchen und Klöstern als Orte der Öffnung und der Begegnung gesprochen.
Sie sprechen oder plädieren hier für einen Sinn für Architektur und Zeit, basierend auf der Ordensregel des heiligen Benedikts. Es ist eigentlich auf einen ersten Blick ungewöhnlicher Zugang. Warum haben Sie diesen Zugang gewählt?
Mir ist aufgefallen beim Lesen des sehr programmatischen Prologes der Regel des heiligen Benedikt, dass in diesem Dokument sehr, sehr viele Metaphern des Wohnens, des Bauens, des Zeltes, also das heißt architektonische Bilder, vorkommen. Es ist vom Bau einer Schule für den Dienst des Herrn die Rede. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht zufällig sein. Das muss eine Bedeutung auch für die Auslegung dieser Ordensregel und damit für ein Selbstverständnis dieses Ordens überhaupt haben. So habe ich versucht, einen Zugang über diese architektonischen Bilder, Metaphern zu wählen.
Welcher Ihrer Fazitpunkte ist Ihrer Ansicht nach eigentlich der dringlichste?
Auch wenn sich die Gesellschaft in Österreich, Mitteleuropa in vielen Bereichen nicht mehr als christlich und nicht mehr als religiös versteht, kann doch nicht geleugnet werden, dass es noch immer sehr viele Gebäude, Kirchen, Sakralbauten, Klöster gibt, die an ganz zentralen Knotenpunkten der Städte, aber auch im ländlichen Raum zu finden sind. Und die Frage ist für mich, wie man mit diesen Gebäuden umgehen kann. Die können natürlich eine große Last sein für die Gemeinschaft, die dafür zuständig ist. Auf der anderen Seite können diese Gebäude aber auch eine ganz neue Öffnung ermöglichen.
Kirchen als Raum für den Menschen, als eine Form des Aufenthalts. Hier die Frage, wie neutral kann die Kirche als Aufenthaltsraum sein?
Ein neutraler Ort, würde ich sagen, ist es nicht, weil diese Orte mit einer ganz bestimmten Geschichte verbunden sind und in bestimmten Kontexten stehen. Die Frage aber ist aus meiner Sicht vielmehr, ob es ein ausschließender Ort ist. Das dürfte es nicht sein. Sakralbauten, Kirchen, Klöster müssten Orte sein, die für Menschen gleich welcher Motivation offen sein müssten, sei das eine manchmal als authentisch religiös bezeichnete Motivation, seien das aber auch ganz andere Gründe. Wenn man aus einer belebten Straße einer Stadt in einen Sakralbau tritt, dann verändert sich die Weise des Hörens. In den Straßen, in den Supermärkten, Geschäften gibt es einen ganz hohen Grundlärm, ein Grundrauschen. Es ist oft gar nicht möglich, bestimmte Geräusche, Klänge wahrzunehmen. Das ist in Kirchen oft ganz anders. Die in eine beruhigte Hörlandschaft hineinnehmen, wo neue Formen eines viel bestimmteren, distinkteren Hörens möglich werden. Ähnlich könnte es auch sein mit der Erfahrung des Raumklimas. Es sind meistens hohe Räume mit dicken Mauern, die etwa auch im Hochsommer eine gewisse Abkühlung bieten können, ohne eine Klimaanlage zu haben. Und so gibt es viele Motive, wo vielleicht auch Kirchen, Sakralbauten eine ganz bestimmte Rolle für den öffentlichen Raum spielen können. Und das halte ich für sehr entscheidend.
Sie sind Benediktiner aus Melk, haben in Ihrem Vortrag auch den Tisch des Abtes angesprochen, aus der Benediktregel, wo der Abt mit Gästen und Pilgern den Tisch teilen soll, auch zur unvorteilhaften Stunde. Welche Risiken, welche Enttäuschungen erleben Sie als Benediktinermönch vielleicht auch durch Öffnung?
Jede Form der Öffnung bietet immer auch ein Risiko und sie verlangt immer auch eine bestimmte Entscheidung, in welcher Weise und woraufhin man sich öffnet. Niemals kann man für alle Interessensgruppen auch etwas bieten. Und es kann sein, dass Menschen, die ein Kloster besuchen, etwas anderes erwartet haben und dann auch enttäuscht wieder weggehen. Eine besondere Enttäuschung oder eine Problematik sehe ich darin, wenn Menschen irgendwo ihre Enttäuschung kundtun und man hat keine Möglichkeit mehr, ihnen zu antworten, sei es durch einen anonymen Brief, ein Posting irgendwo. Wenn es also nicht mehr die Möglichkeit gibt, auch in ein Gespräch zu treten.
Was suchen Menschen eigentlich, die zu Ihnen kommen durch Ihre Öffnung, zu dem sich ja das Stift Melk auch entschlossen hat, eben dass Menschen auch wirklich kommen dürfen, kommen sollen? Was ist Ihrer Ansicht nach da einer der Hauptmotive, abgesehen vom kulturellen Aspekt?
Da würde ich vor allem hervorheben, dass es ein Ort ist, der einfach schon durch seine Größe vielen Dingen Raum geben kann. Oft finden zahlreiche unterschiedliche Veranstaltungen zur selben Zeit statt. Es gibt eine Schule mit etwa 900 Schülerinnen und Schülern, die aus der gesamten Umgebung von Melk kommen und diese Schule nicht deshalb aufsuchen, weil es eine katholische Schule oder eine Privatschule ist, sondern einfach, weil es ein Gymnasium in dieser Region ist. Es gibt ganz andere unterschiedliche Gruppen, die einfach den zur Verfügung stehenden Raum in diesem Gebäude nutzen wollen. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, wenn wir von früheren Generationen, die hier gelebt haben, diesen Raum, dieses Gebäude übernommen haben, gilt es, das weiter zu pflegen und für andere Menschen zu öffnen. Es gehört nicht den hier lebenden Mönchen alleine, es gehört ihnen nur, wenn sie es mit anderen auch teilen. Und es gehört nie einer Generation alleine. Es muss auch an künftige Generationen weitergegeben werden.
Einfach dankbar leben ist ein zentrales Thema für uns Christen. Dieser Überzeugung ist der Benediktinerbruder David Steindl-Rast. Das Zentrum unserer christlichen Gemeinschaft sei die Eucharistiefeier und Dankbarkeit sei der Schlüssel zur Freude, betont der 93-jährige Bestsellerautor in seinem Vortrag. Wer dankbar leben möchte, benötigt die bewusste und ständig wiederholte Entscheidung zugunsten des Vertrauens und gegen die Furcht.
Es geht um etwas, wonach sich alle Menschen sehnen, um Freude. Und Freude ist eine Art von Glück, aber sie ist bleibendes Glück. Und Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Freude. Wir alle kennen Menschen, die alles haben, was sie brauchen würden, als glücklich zu sein und sich zu freuen, und die weit davon entfernt sind, weil sie immer was anderes wollen. Viele von den wohlhabendsten Menschen sind unter den ganz schwer psychisch leidenden Menschen. Und wir kennen aber auch Menschen, denen es eigentlich sehr schlecht geht und die doch immer Freude ausstrahlen. Und wenn man genau hinschaut, sind das die dankbaren Menschen, weil sie eben den Schlüssel zu dieser Freude in den Händen halten, und das ist Dankbarkeit. Aber hinter der Dankbarkeit steht noch etwas, und zwar die Urentscheidung unseres Lebens. Und diese Urentscheidung zwischen Lebensvertrauen und Furcht. In jedem Augenblick schenkt uns das Leben alles, was wir brauchen. Gott schenkt uns jeden Augenblick, was wir brauchen. Das Leben erhält unser Leben. Und darauf können wir unser Vertrauen setzen. Aber es ist wichtig, das auch dankbar zu tun. Und Danken hängt mit Denken zusammen. Und darum können wir und dürfen wir Augenblick für Augenblick Gott, dem Leben, dankbar sein. Vertrauen. Und das Vertrauen wird immer wieder herausgefordert durch Angst. Angst ist im Leben unvermeidlich, aber Furcht steht uns frei. Wie fühlt es sich an, wenn wir Angst haben? Es wird uns eng um die Brust, es wird uns eng in der Kehle, und das Leben bringt uns immer wieder in die Enge. Da haben wir jetzt immer wieder die Entscheidung zu treffen, uns nicht zu fürchten. Was die Furcht kennzeichnet, ist, dass die Furcht sich gegen die Angst sträubt. Und das ist so, wie wenn man Stacheln aufstellt, und stellt man sich nur vor, man kommt jetzt in diese Enge und stellt noch dazu da Stacheln auf, eng genug ist es schon, jetzt bleibt man drin stecken. Wer sich fürchtet, bleibt in der Angst stecken. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir unsere Stacheln einziehen und sagen, ja, ich habe wohl Angst, aber in Gottes Namen werde ich auch hier noch irgendwie durchkommen. Und darum sagt auch der heilige Paulus im Epheserbrief, seid allzeit dankbar. Ich kann also in jedem Augenblick dankbar sein, aber nicht für alles. Wenn wir zurückschauen auf unser Leben, dann sehen wir, dass wir immer wieder Schwierigkeiten gehabt haben und manchmal ganz riesige Schwierigkeiten, durch die wir nicht nur durchgekommen sind, sondern die oft eine neue Geburt in unserem Leben waren. Und meistens ist es die Gelegenheit, sich zu freuen. Wir genießen das Leben nicht genügend. In jedem Augenblick können wir atmen. Der Schlüssel für Freude liegt in unserer Hand.
Dankbarkeit sei eine Haltung, erklärt Steindl-Rast, und müsse methodisch gelernt werden.
Und das Erste ist, wenn es sich jetzt um Gelegenheit handelt, still zu werden. Wir leben in einer sehr lauten Welt, und da ist es schwer, hinzuhorchen auf die Gelegenheit. Und wir leben in einer sehr raschen Welt, und da ist es sehr schwierig, die Gelegenheit überhaupt wahrzunehmen, innehalten, inne werden. Das Leben spricht in jedem Augenblick zu uns und verlangt zugleich auch etwas von uns. Und dahin zu schauen oder hinzuhorchen, was ist jetzt die Gelegenheit? Und das ist nicht nur eine, das sind ja sehr viele. Die Antwort liegt darin, dass wir die Gelegenheit beim Schopf ergreifen, dass wir etwas tun.
Steindl-Rast hat eine englische Merkformel dafür. Diese dient normalerweise dazu, Kinder darauf hinzuweisen, worauf sie achten müssen, wenn sie über die Straße gehen.
Stop, stehen bleiben, innehalten, look, schau, wo ein Auto kommt, und wenn du siehst, dass kein Auto kommt, go. Wenn wir wirklich glauben, dass Dankbarkeit das Herzstück des christlichen Lebens ist, dann ist es auch eine Begegnung mit dem dreifaltigen Gott. Die Stille, das Schweigen, ist ein sich hinablassen in die Tiefe des Geheimnisses, das wir Vater nennen. Aus dieser abgrundtiefen Stille kommt das Wort. Und wenn wir antworten, so ist es im Heiligen Geist. Wenn wir es so verstehen, entgehen wir der Gefahr der Verniedlichung der Dankbarkeit. Und dem können wir entgehen, wenn wir uns bewusst werden, dass jeder Augenblick der Dankbarkeit ein Neubeleben unseres Lebens in Gott ist. Die Dankbarkeit ist revolutionär. Das Dankbarleben einfach Leben heißt. Aber noch viel wichtiger ist, dass Dankbarkeit Lebensvertrauen Augenblick für Augenblick ausdrückt. Und dieses Vertrauen ist das Gegenteil von Furcht. Furcht wird sogar gefördert durch alle, die Macht haben. Denn wenn man sich fürchtet, dann ist man viel williger zu tun, was einem gesagt wird. Warum leben wir in einer so gewalttätigen Gesellschaft von Anfang an? Weil die Furcht, alle, die die Macht haben, Furcht haben, sie Macht zu verlieren.
Der 93-Jährige betont, dass auch die Ordensgründer Vorbilder der Furchtlosigkeit waren. Er nennt den heiligen Franziskus und den heiligen Benedikt als Beispiele, die sich eine Gesellschaft wünschen, die nicht von Habgier, Gewalttätigkeit und Rivalität geprägt sei. Doch diese kennzeichnen unser Zusammenleben.
Was wir brauchen und was wir haben können, das Lebensvertrauen immer wieder erneuern durch Dankbarkeit, ist ein Vertrauensnetzwerk. Und wir leben typisch in einer Umbruchszeit, in der die Machtpyramide zusammenbricht. Aber sie wehrt sich noch in ihren letzten Zügen. Die Gewalttätigkeit kann durch Friedfertigkeit und Gewaltlosigkeit ersetzt werden in dem Netzwerk. Die Rivalität durch die Zusammenarbeit und die Habsucht durch das Teilen. Wenn wir auf die großen Ordensgründer schauen, das war, was sie gegründet haben. Die waren Revolutionäre, aber sie waren leider auch häufig Revolutionäre gegen die Kirche und mussten es sein, denn in der Kirchengeschichte stehen wir genauso vor einem solchen Zusammenbruch der Machtpyramide, und Papst Franziskus sieht das ganz klar und man sieht, wie er sich darum bemüht, aber wir sehen auch, wie die Machtpyramide sich noch dagegen wehrt. Jeder Mensch hat viel mehr Macht, als er glaubt. Und da muss man sich fragen, und wozu ist die Macht uns gegeben? Und die einzige wirklich christliche Ausübung von Macht ist die Ermächtigung von anderen.
Das war Radio Werklang für heute. Sendungsgestalterin Sandra Knopp. Mitgearbeitet haben Simon Wager, Lydia Steininger und Udo Seelhofer. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Wir freuen uns auf ein Wiederhören am 16. Jänner 2020. Sie können diese und andere Sendungen unter www.kma.at nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelhofer.